Uwe Jonsson wurde am 20. Juli 1934 in Kamin, Pommern, dem heutigen Kamin-Pomorski, geboren. Die ersten Lebensjahre wuchs er in Anklam auf. Sein Vater, Erich Jonsson, vormals Gutsinspektor, suchte im Auftrag der Landwirtschaftskammer die Güter und Meiereien der Gegend auf. Die beiden letzten Jahre des Krieges besuchte Jonsson eine nationalsozialistische deutsche Heimschule in Köslin, heute Kostian. Die Erinnerung an erste Leseerlebnisse berührt die Vorgänge am Rande. 1945 übersiedelte er mit Mutter und Schwester nach Regnitz, einem Dorf im Mecklenburgischen. Der Vater starb, interniert, zwischen 1947 und 1948. Erneut umgezogen, nach Güstrow, besuchte Uwe Jonsson die John-Brinkmann-Oberschule. Das war eine Schule ganz eigener Tradition. Noch in den 60er Jahren war es Usus, einmal im Jahr sich in einem Aufsatz mit diesem bedeutenden Mundarterzähler Brinkmann und seinem schriftstellerischen Werk oder darüber hinaus mit einem anderen Stück plattdeutscher Dichtung auseinanderzusetzen, zuvor also sich vertraut zu machen. Die besten Aufsätze wurden prämiert, die Preisträger öffentlich vorgestellt. Modifiziert auf musische Talente und naturwissenschaftlich-technische Veranlagungen, auf schöpferisches Verhalten ganz allgemein, existiert der Brauch noch heute. Überall im Schulgebäude, im Treppenhaus, in der Aula, in den Fachkabinetten bemerkt man die Ergebnisse des jährlichen Wettstreits. Grafik und Malerei, etwas ungeschlachte Plastiken, physikalische Modelle. Uwe Jonsson studierte in Rostock und Leipzig Germanistik. Sein Diplom erhielt er für eine Untersuchung von Ernst Barlachs Roman »Der gestohlene Mond«. Jonsson blieb ohne feste Anstellung. Er hat der Not gehorchend, Neigungen nachgebend, früh für Verlage gearbeitet. Melvilles Roman »Israel Potter«, seine 50 Jahre im Exil, übersetzte er für die Sammlung Dieterich aus dem Amerikanischen, wie später noch John Knowles Roman »In diesem Land«. Das Nibelungenlied übertrug er aus dem Mittelhochdeutschen. Dem Aufbauverlag lag ein Exposé zur Herausgabe einer Wedekind-Ausgabe vor. In Briefen ist von Auswahlbänden aus den Werken Peter Altenbergs und Franz Werfels die Rede. Später hat er für Surkamp Bertolt Brechts »Métis«, Buch der Wendungen, für eine fünfbändige Prosaausgabe zusammengestellt. Erst nach ihm sichteten Klaus Völker und Werner Mitten zwei Brechts fernöstlich gewandeten zeitgeschichtlichen Notate. Alles das sind Brotarbeiten, gewiss. Und bei dem einen oder anderen Auftrag mag der Zufall seine Hand im Spiel gehabt haben, aber bei dieser intensiven Art, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sind nicht nur Wissen und Sprachempfinden gefordert, man ist auch emotional so stark gefordert, dass Affinitäten sich durchaus ablesen lassen. Seinen ersten Roman legte Uwe Jonsson nacheinander vier Verlagen in unserem Land und als er sich mit Überarbeitungsvorschlägen nicht anzufreunden vermochte, dem westdeutschen Verleger Peter Surkamp vor. Doch Ingrid Baben der Erde, Reifeprüfung 1953, kam erst posthum heraus. Woran eine Veröffentlichung manchmal scheitern kann, an was für Kleinigkeiten oder durch welche Missverständnisse, macht das warmherzige Porträt Die Begegnung sichtbar. Als sein zweites Manuskript, Die Mutmaßungen über Jakob, 1959, in Frankfurt am Main gedruckt wurde, verließ Jonsson die Republik. Er spielte die Entscheidung von Tragweite herunter als fast alltäglichen, normalen Umzug. Jonsson gehört zu den raren Talenten, die gleich mit ihrer ersten Veröffentlichung voll da sind. Sein überragendes Talent wurde mit dieser ersten Veröffentlichung auch erkannt. Er wurde überschwänglich gelobt, er wurde geschmäht. Man verglich ihn mit Döblin, mit Joyce und Faulkner. Und er hat seinen Hemingway genau gelesen. So genau, dass er ihn trefflich parodieren konnte. Wenn man so viele Namen bemüht, dann signalisiert das doch auch bloß, wir kommen ihm nicht bei. Der merkwürdige, unerklärliche Rest, der Literatur ausmacht, ist bedeutend. Aber weiter. Man zog, um den komplizierten Satzbau und die Machart zu erklären, den Nouveau-Roman mit der Dominanz von Dingbeschreibungen und versachlichten menschlichen Beziehungen heran. Aber im Grunde macht der Roman »Mutmaßungen über Jakob« einen Anfang. Die Geschichte des Eisenbahners Jakob Abs, der sich mit der republikflüchtigen Tochter seines Quartiergebers Kressfahl trifft, der zurückkommt und am Morgen auf dem Weg ins Stellwerk zu seinem Arbeitsplatz verunglückt, wird vom Ende her erzählt, als Rekonstruktion. Vier Stimmen stellen Vermutungen an. Die Machart wurde prägend für eine ganze Richtung zu erzählen, Seitdem spricht man von Mutmaßprosa und die Stoffwahl, der Ost-West-Konflikt, beharrlich wieder aufgegriffen in dem dritten Buch über Achim 1961 und in dem Buch Einer Fluchthilfe, Zwei Ansichten 1965, legte den Schriftsteller fest auf das deutsch-deutsche Thema. Wenig kommode Sätze, ein neuerer in Diktion und Textgestalt, was lautmalerisch Slanghaftes und die eigenwillig gehandhabte Interpunktion einbegreift, war Jonsson den einen ein schwerfällig Norddeutscher, anderen nichts als ein Manierist. Und, von der Stoffwahl her, ein Provokateur, und zwar einer für beide deutsche Staaten. Er hat sich, der Etikettierungen überdrüssig, dagegen zu wehren versucht. Was ich weiß, hat mehr als bloß zwei Seiten. Und diese Einschränkung meiner Erzählungen auf ein politisches Problem habe ich nie gern gesehen. Jonsson war um Objektivität bemüht. Wo die DDR Parteilichkeit erwartete und dieses Wägende einerseits andererseits bei vielschichtigen Problemen in komplizierten Situationen reichte aus, ihn von uns weiter zu entfernen, auch wenn er im Grunde genommen Argumente für das Land seiner Herkunft lieferte. Einem Sozialismus, dem die westliche Welt die staatliche Souveränität absprach, war eine kritisch fragende Zuwendung, wie der Leser sie in den Fernsehkritiken von 1964, in den Texten des Erzählungsbandes Karsch und andere Prosa aus demselben Jahr oder in den Beiträgen zum S-Bahn-Boykott findet, nicht genug. Als sei derjenige, der Probleme benennt, verantwortlich für die Verhältnisse. Jonsson hatte nicht das unter Schriftstellern verbreitete gestörte Verhältnis zu Zahlen. Noch der Journalist aus der Erzählung Eine Reise weg wohin, die an den Roman Das dritte Buch über Achim anknüpft, dieser unschlüssige Karsch misst als erstes, kaum ist er bereit zu schreiben, sein Hotelzimmer mit dem Zollstock aus. Und der Autor bezeichnet ein unbefangenes, nüchternes Erkennen der vorhandenen Lage, dem Zahlen nicht zu unfein sind, schlicht als Vernunft. Politisch interessiert und geschichtlich bewandert war Uwe Jonsson sowieso. Er konnte also durchaus ausrechnen und belegen, was an Argumenten stichhaltig war, was lediglich Behauptung. Das brachte ihm, als er vortrug, wie unsinnig ein Boykott der Berliner S-Bahn auf dem Gebiet der westlichen Stadt als Reaktion auf die Grenzsicherungsmaßnahmen sei und dass der Mann von der Straße die kraftmeierische Geste von Senat, Gewerkschaften und Regenbogenpresse zu bezahlen habe, in der BRD Anfeindungen ein. Manchmal klingen in den Arbeiten dieser Jahre die Parolen des Kalten Krieges an. Wir finden das auch in Texten dieses Bandes. Da sind sie interessant als Zeitzeugnisse und bedürfen hier der Widerlegung nicht. Manche Sätze gehen dem Leser unter die Haut, manche Ansichten wird er nicht teilen können. War es so, fragt man sich manchmal, war es wirklich so? Und war es nicht auch so manchmal? Hierzulande sah man in Jonsson eine lange Zeit nur die zwiespältige Erscheinung. Dieser gelegentlich zänkischen, immer selbstgerechten, mit sich befassten geteilten Deutschlands, historisch eine Konkursmasse, aus der längst zwei Staaten geworden waren, muss der damals 30-Jährige bald überdrüssig geworden sein. Jonsson nahm sich das Recht, zu sich zu finden, was einschließt, Ansichten zu äußern, selbst im offenkundigen Irrtum. Als Stipendiat in der Villa Massimo, einer Stiftung in Rom, war er Nachbar von Ingeborg Bachmann und dem Bildhauer Rolf Schimanski. Wie die Bachmann liebte er die Städte, die Schmelztiegel darstellen. Rom, New York, West-Berlin. Jonsson lebte einige Jahre auf Einladung mehrerer Universitäten und als Schulbuchlektor in den Vereinigten Staaten. Mit den vertrackten Mutmaßungen über Jakob wurden Jonssons Romane einfacher in der Machart und gemessen an dem überragenden Debüt konventioneller. Mit den Zwei Ansichten 1965 schien der Schriftsteller, da hatten die Kritiker die richtige Witterung, an einem Endpunkt angelangt zu sein. Die Aufenthalte fern von Deutschland werden ihm die entscheidende Idee für einen Neuanfang eingegeben haben. Der Brotarbeit in den USA dankt Jonsson die welthaltige Gegenwartsebene seiner Familiensaga Jahrestage, einem Roman großen Stils, in dem er der Vorvergangenheit und dem weiteren Schicksal der Personen aus den Mutmaßungen und seinen anderen Arbeiten nachgeht. Gerade diese Treue zu seinen Geschöpfen, denen er Zugeständnisse wie gleichberechtigten Wesen macht, ist ein wichtiger Zug im Schaffen dieses Schriftstellers. Die Jahrestage, Eintragungen für 365 fortlaufende Tage aus den Jahren 1967-68, die ein Leben in New York verfolgen, die Erzählung wird um die Vorgeschichte und durch Zeitgeschehen angereichert, sollten Jonsson bis zu seinem frühen Tod 1984 nicht mehr loslassen. In den Jahrestagen lebt Gesine Kressfahl, die Gesine aus den Mutmaßungen, mit ihrer und Jakob Arps Tochter Marie in New York. Und während sich das Kind zunehmend assimiliert, versucht die Mutter, ihr Aufschlüsse über das Leben im Klützer Winkel im Mecklenburgischen zu geben. Sie erzählt, warum Heinrich Kressfahl, ihr Vater, die Kunsttischlerei in Richmond, Kent, aufgab und in den Ackerbürgerflecken Jericho zurückkehrte, obwohl die Nationalsozialisten sich anschickten, ihre Herrschaft anzutreten. Sie äußert Vorstellungen, wodurch ihre Mutter, Lisbeth Kressfahl, schwermütig geworden sein könnte und weshalb sie sich, halb Unfall, halb vorsätzliche Tat, aus dem brennenden Anwesen nicht rettete. Sie sieht sich wieder als Kind, als Heranwachsende in den Kriegs- und Nachkriegsjahren. Und weil Gesine Kressfahl tagsüber ihre Stunden in einer Bank verbringt, stellt die Lektüre der New York Times ihr Fenster mit Blick auf das Weltgeschehen dar, aus dem sie den Vietnamkrieg verfolgt, aber auch die alltäglichen Verbrechen im Großstadtdschungel der eigenen Stadt aufgezeichnet findet. Und so, vermittelt, nimmt sie als Zeitzeuge Anteil an den Ermordungen Martin Luther Kings und Robert Kennedys. Direkt und leibhaftig lernt sie jüdische Immigranten, ehemalige Deutsche oder Tschechen kennen, mithilfe der Zeitung hin wiederum verfolgt sie die Entwicklung, die der Sozialismus in diesem Frühjahr 1968, der erzählten Gegenwart, zu nehmen sich anschickt. Das interessiert sie, geprägt durch ihr Herkommen sowieso, überdies soll sie eine Geschäftsreise im Auftrag der Bank nach Prag antreten. Das Jahr der tagebuchartigen Eintragungen endet mit dem Datum vom 20. August 1968. Wie in allen seinen Büchern hat Uwe Jonsson individuelles Schicksal mit geschichtsträchtigen Daten verquickt. 1974 nahm er seinen Wohnsitz in Sheerness-on-Sea auf Sheppey, einer Insel vor der Themsemündung. Die letzten 5 Jahre seines Lebens wohnte er von Frau und Tochter getrennt. 5 Monate vor seinem 50. Geburtstag stirbt Uwe Jonsson in seinem Haus, in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar 1984. Am 14. März kommt die Nachricht von seinem Tode durch den Rundfunk.